Vor über 501 Jahr hat Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche genagelt. Es war die Zeit der Reformation, die das Leben der Menschen verändert hat. Gottes Wort war nichts mehr Unwichtiges, sondern durch das Wirken verschiedener Menschen in dieser Zeitepoche wurde Gottes Wort wieder ernst genommen. Es wurde für wahr gehalten, sodass es auch in den Sprachen der Menschen gepredigt worden ist und sie verstanden und Buße tun konnten. Wenn wir von diesem Zeitpunkt aus weitere 1500 Jahre zurückspringen, dann kommen wir zur Geburt Jesu Christi. Erst vor ein paar Wochen an Weihnachten haben wir darüber nachgedacht. Voller Dankbarkeit an Gott, dass er uns seinen Sohn geschenkt hat. Das größte Geschenk hat er uns gegeben, das haben wir gefeiert. Wenn wir noch weiter zurückgehen in der Zeit, dann lesen wir irgendwann mal in der Bibel, dass es ein geteiltes Königreich, ein geteiltes Reich Israels gibt. Das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Im Jahre ca. 605 vor Christus lesen wir, dass das Südreich Juda gerade von Babylon aus ihrem Land geführt wird. Peter hat uns da in seiner Predigtreihe in Daniel darüber gepredigt. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, also nochmal weiter als 605 vor Christus, dann kommen wir 722 vor Christus an und lesen, dass das Nordreich Israel von den Persern besiegt und weggeführt wird. Doch dieses Reich, dieses geteilte Reich, war nicht immer geteilt. Erst nach dem Tod von Salomo wurde das Reich geteilt. Davor war es ein einziges Königreich. Und vor der Herrschaft Salomos regierte König David. Ich denke, den meisten ist dieser Name bekannt. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, sagt uns die Heilige Schrift. Wir sind ungefähr, wenn wir die Zeitleiste betrachten, im Jahre 1011 vor Christus angekommen. Doch David war nicht der erste König von Israel, sondern es war Saul. Wir wollen heute aber noch nicht über Saul und auch noch nicht über uns mit David beschäftigen, sondern wir schauen uns heute den letzten Richter und Propheten Israels an. Wir beginnen heute mit unserer Predigtreihe im 1. Samuel. Es ist die Geschichte, wie das Königreich Gottes zur damaligen Zeit begann. Die Geschichte von Samuel, Saul und David. Schlag mit mir gemeinsam auf 1. Samuel Kapitel 1, das wollen wir gemeinsam lesen. Das erste Buch Samuel Kapitel 1. Die Seite 3033 in unserer Gemeindebibel. 333. Und es war ein Mann aus Ramathaim Zophim vom Bergland Ephraim. Der hieß Elkana, ein Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, eines Ephraditas. Er hatte aber zwei Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn der Herrscherin anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Dort aber war Hophni und Phinehas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag nun, als Elkana opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. Hanna aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hanna lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Elkana aber, ihr Mann, sprach dann zu ihr: Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nichts? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und eines Tages stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zu dem Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst, deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken, und Eli sprach zu ihr, »Wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir!« Hannah aber antwortete und sprach, »Nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet.« Da antwortete ihr Eli und sprach, »Geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewährt dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast.« Sie sprach, »Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen.« So ging die Frau ihrem Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. Und am anderen Morgen machte sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn, und sie kehrten wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkanah erkannte seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Vers 20. Und es geschah, dass Hannah schwanger wurde, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Samuel. Denn, sagte sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und der Mann Elkanah zog mit seinem ganzen Haus hinauf, um den Herrn das jährliche Opfer darzubringen und das, was er gelobt hatte. Aber Hannah ging nicht mit, sondern sprach zu ihrem Mann, wenn der Knabe entwöhnt ist, dann will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Elkanah, ihr Mann, sprach zu ihr, tue was Gutes in deinen Augen, bleibe, bis du ihn entwöhnt hast, möge der Herr nur sein Wort erfüllen. So blieb die Frau zurück und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und sobald sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf, samt drei Jungstieren, einem Eva Mehl und einem Schlauch Wein, und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Aber der Knabe war noch sehr jung. Und sie schlachtete einen Jungstier und brachte den Knaben zu Eli. Und sie sprach, »Ach, mein Herr, so wahr deine Seele lebt! Mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebeten, und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben.« Und er betete dort den Herrn an. Soweit der Predigttext. Vielleicht sitzt du hier und fragst dich, ob es gut, ja, vielleicht sogar, ob es richtig ist, aus dem Alten Testament zu predigen. Wir haben doch das Neue Testament, wir haben die Worte Jesu Christi, wir haben die Lehren der Apostel im Neuen Testament aufgeschrieben. Warum nicht darüber predigen? Und ich möchte dir hier eine Antwort geben mit 1. Korinther 10, Vers 11. Das haben wir heute in der Schriftlesung gelesen. In 1. Korinther 10, Vers 11, dort lesen wir, all diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. In diesem Kapitel schreibt Paulus vom Vers 1, dass die Dinge, die im Alten Testament passiert sind, uns ein Vorbild sind. Damit meint er nicht ein Vorbild, dass wir genau diese Dinge auch tun sollen, sondern wir sollen und wir dürfen die Geschichte nicht vergessen, um daraus zu lernen. Und genau das möchten wir heute tun. Ein weiterer wichtiger Punkt, den du niemals vergessen darfst, wenn du das Alte Testament betrachtest, ist, dass Gott seine Geschichte, seine Erlösungsabsichten offenbart. Dieses erste Kapitel aus dem 1. Samuel ist ein Teil der Erlösungsgeschichte Gottes. Wir können bei jedem Abschnitt, den du in der Bibel liest, darfst du die Frage stellen, wo passt dieser Abschnitt in die sich entfaltende Geschichte von Gottes Erlösungsplan rein? Das heißt, wir können diese historische Passage, die wir ansehen, die Frage stellen, wie erfüllt Gott in diesem Abschnitt die Verheißung, die in 1. Mose 3, Vers 15 gegeben hat, dass der Same der Frau das Haupt des Satans zerschlagen wird. Wo genau passt Samuel in die Geschichte rein? In der Geschichte von Bethlehem, in der Geschichte von Jesus, in der Geschichte von Golgatha. Wir werden im Laufe der Predigtserie aus dem 1. Samuel sehen, wie Gott seinen Willen offenbart, wie alles darauf hinführt, dass Christus offenbart werden wird im Neuen Testament und in Erscheinung tritt. Das Predigtthema lautet heute: Gottes Absichten sind größer als deine. Gottes Absichten sind größer als deine. Und wir beginnen schon mit dem ersten Punkt: der verzweifelte Umstand. Der verzweifelte Umstand, das beschreibt uns der Autor in Versen 1 bis 8. Das ist Hannas Zustand, den uns der Autor hier gibt. In den ersten drei Versen, die wir gelesen haben, gibt uns der Autor ein Bild. Wir haben eine Bühne, ein Schauspiel sozusagen, doch es beginnt noch nicht. Wir sehen auf der Bühne Elkanah, der da steht, ein Levit vom Bergland Ephraim. Dort wohnt er. Elkanah ist ein reicher Mann. Er hat nämlich die Mittel, zwei Frauen zu versorgen. Aber wir lesen auch, dass er ein gottesfürchtiger Mann ist. In diesem Abschnitt haben wir gelesen, dass Elkanah mehrmals das Ritual der Anbetung in Silo jährlich machte. Das ist lange bevor der Tempel in Jerusalem gebaut wird. Die Stiftshütte, die hier als Tempel erwähnt wird, ist wohl nicht mehr ein Zelt, wie wir es zu Zeiten Mose kennen. Wir lesen hier etwas von Tore, von Säulen wird hier gesprochen. Und vielleicht ist es inzwischen schon eine etwas solidere Struktur, diese Stiftshütte, wie sie früher als Zelt war. Und diese Stiftshütte, dieser Tempel, von dem wir in Samuel lesen, stand in Silo. Wir lesen in Josua 18, Vers 1. In Josua 18, Vers 1, dort lesen wir: Und die ganze Gemeinde der Söhne Israels versammelte sich in Silo und schlug dort die Stiftshütte auf. Und das Land war ihnen unterworfen. Nach dieser Zeit von Josua hat sich die Position der Stiftshütte nicht mehr verändert. Doch die Frage ist, in welcher Zeit befinden wir uns eigentlich gerade im 1. Samuel-Buch? Damals gab es in Israel keinen König, heißt es im Buch der Richter. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das sind die letzten Verse von Richter, Richter 21, Vers 25. Jeder tat, was recht war in seinen Augen oder was richtig war. Und diese Beschreibung fasst den Zustand des Volkes zur Geburt Samuel ganz gut zusammen. Israel stand vor einer Führungskrise, vor einer geistlichen Krise. Richter 2, Vers 10 erklärt uns warum. Wir lesen dort in Richter 2, Vers 10, nach Josua und seiner Generation ist nach ihnen eine andere Generation aufgetaucht, die den Herrn nicht kannte. Das Vergessen des Herrn ist eins der größten Übel, das jeder Generation widerfahren kann. Ohne Gottes Hilfe konnte Israel die Überreste der Kanaaniter nicht vertreiben, sondern sie begannen stattdessen, ihre heidnischen Wege zu folgen. Sie begannen, diese Götzen anzubeten, der Kanaaniter. Und zur Bestrafung gab Gott die Israeliten in die Hände ihrer Feinde und zeigte regelmäßig Barmherzigkeit, indem er einen Richter aufrief, um sie zu befreien. Das ist die Zeit der Richter, die vorbei ist. Und nun lesen wir, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Doch es gab noch die Propheten. Und Eli war gerade Prophet in der Stiftshütte und seine Söhne sollten seine Nachfolger werden. Und zu dieser Zeit der Propheten reist nun Elkanah mit seiner Familie, um Gott anzubeten. Seine Familie, also wir sehen Elkanah, ein reicher, ein wohlhabender Mann, und wir sehen nun seine Familie, seine erste Frau Hannah, die erwähnt wird. Wir sehen noch eine weitere Frau, seine zweite Frau Peninna, und wir lesen, dass seine zweite Frau Peninna Kinder hatte. Nun, um sicher zu sein oder um Klarheit zu schaffen, im Kontext des Alten Testaments, gerade auch im Kontext dieser Periode im Alten Testament, war es nichts Seltsames, dass ein Mann zwei Frauen hatte. Wenn du an Abraham denkst, dann lesen wir zwar nicht, er hatte zwei Frauen geheiratet, aber er hatte zwei Kinder von zwei Frauen. Weil Sarais Schoß verschlossen war, lesen wir, gab sie seine Magd Hagar dem Abraham. Du kannst dich ja noch an Jakob erinnern oder kennst vielleicht die Geschichte von Jakob mit Lea und Rahel oder Salomo. Gott scheint die Polygamie in dieser bestimmten Zeit des Alten Testaments geduldet zu haben. Aber Paulus schreibt uns im Neuen Testament, das war nicht von Anfang so. Es war aus der Härte ihres Herzens der Menschen, dass Gott zuließ, dass das so weiterging. Wir finden nämlich in der Bibel ein Bild von Ehe, und zwar ein Mann und eine Frau werden ein Fleisch. Und wir dürfen diese Geschichte nicht missbrauchen, um irgendeine Lehre jetzt zu gründen oder aufzumachen, dass Polygamie christlich oder richtig ist. Denn das ist nicht biblisch. Die Männer damals, zur Zeit des Alten Testaments, wollten, dass ihre Stammeslinie nicht ausgerottet wird oder ihre Familienlinie oder ihre Familie. Und wenn ihre erste Frau keine Kinder mehr oder keine Kinder kriegen konnte, dann haben sie sich eine andere Frau genommen. Doch diese Familien waren oft mit Problemen verfolgt. Wir lesen ihm zum Beispiel von Sarai, die Hagar und Ismael in die Wüste schicken lassen wollte oder lassen hat von Abraham. Oder aber auch Jakob mit Lea und Rahel, wie dort das Familienverhältnis war. Und ich denke, es braucht nicht unbedingt große Vorstellungskraft, um zu wissen, dass eine solche Familie ein großes Potenzial für Probleme hat. In Vers 5 haben wir gelesen, dass Hannah die bevorzugte Frau von Elkanah war. Sie war seine erste Frau. Und zum Zeitpunkt der Opfergabe gibt Elkanah ihr eine doppelte Portion. Und der Text sagt uns, weil er sie liebt. Aber sie war unfruchtbar. Sie hatte keine Kinder. Der Herr hatte ihren Schoß geschlossen. Und so hat Elkanah eine andere geheiratet. Ein vielleicht jüngeres Mädchen, vielleicht ein hübscheres Mädchen, Penina. Wie ist es, in einem Haus mit zwei Frauen zu leben? Ich denke, es ist eine verzweifelte Situation, in der sich Hannah befindet. Hier in unserem Bild, in unserem Szenario, lesen wir, dass Penina Kinder hatte. So oft wie Jahreszeiten kommen und gehen. Sie hat Söhne und Töchter und der Text scheint darauf hinzudeuten, dass sie viele Kinder hat. So kannst du dir vielleicht diese Ausflüge nach Silo vorstellen. Geschweige denn die Gespräche, die dir vielleicht stattgefunden haben. Wir wissen nicht, ob beide Frauen unter einem Dach gelebt haben oder ob es vielleicht zwei Häuser gab und Elkanah abwechselnd sie besucht hat. Wir wissen auch nicht, ob die Frauen sich sonst sehr selten getroffen haben. Doch wir wissen, dass eben bei der Reise nach Silo die ganze Familie dabei war. Und dass das eine Gelegenheit war, die Penina benutzt haben könnte, um Hannah zu verletzen. In Vers 6 lesen wir, und ihre Widersacherin, also hier schreibt der Autor von Hannah und ihrer Widersacherin Penina, und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und du kannst dir vielleicht folgendes Bild vorstellen. Du siehst am Abendessen, jetzt nach der Opfergabe, kommt Elkanah mit dem restlichen Opferfleisch zurück und er gibt jedem etwas zu essen. Er gibt Penina ihre Portion, jedem der Kinder von Penina gibt eine Portion und er gibt der Hannah die doppelte Portion oder eine größere Portion. Und das gefällt natürlich der Penina nicht unbedingt. Dann können wir uns vielleicht so ein Gespräch vorstellen. Penina sagt, wisst ihr, meine lieben Kinder, warum Hannah keine Kinder bekommen kann? Und eine Tochter antwortet, nein, Mami, warum kann Tante Hannah keine Kinder kriegen? Was, mein Liebes, was hast du gerade gesagt? Ich sagte, warum kann Hannah keine Kinder mehr kriegen? Will sie denn keine Kinder? Penina antwortet, oh ja, sie will Kinder. Sie will sogar sehr gerne Kinder. Oder Hannah, du willst doch Kinder, du liebst doch Kinder. Innerlich gekränkt schweigt Hannah wahrscheinlich, aber diese Worte dringen tief in ihr Herz hinein und verletzen sie. Will Papa denn nicht, dass Hannah Kinder kriegt? Doch, natürlich will Papa, dass Hannah Kinder bekommt, aber Tante Hannah enttäuscht ihn immer wieder. Sie kann nämlich keine Kinder kriegen. Und warum nicht? Fragt die Tochter. Warum? Weil Gott sie nicht lassen will. Mag Gott Tante Hannah nicht? Nun, ich weiß nicht, was denkst du? Das könnte in etwa ein Gespräch sein, wie Penina mit ihrer Rede Hanna sehr verletzt oder kränkte, sagt uns die Schriften. Und wisst ihr, was noch schlimmer ist? Es ging Jahr für Jahr so weiter. Es ist immer grausam und fast immer ungerechtfertigt, das Leiden eines anderen als Zeichen der Ungunst Gottes anzunehmen. Aber da Kinder als ein Zeichen des Segens Gottes angesehen wurden, wir lesen das zum Beispiel in 5. Mose 7, Vers 14 oder 28, Vers 4, und da das mosaische Gesetz unfruchtbare Gebärmütter als ein Zeichen von Gottes Fluch für den Bruch des Bundes aufführte, sagt uns Mose in 5. Buch Mose 28, 18, wurden kinderlose Frauen in dieser Gesellschaft oft verachtet. Und all das war Hannas bittere Portion. Monat für Monat, Jahr für Jahr. Stell dir das mal vor. Denkst du jetzt immer noch, dass du Ärger hast? Denkst du, du hast es schwer? Denkst du, dein Los ist untragbar? Denk an Hannah, diese göttliche Frau, diese unglaublich göttliche Frau, wie sie mit diesem Schmerz Jahr für Jahr umging. Und Hannah hat keinen Hunger mehr, sie ist depressiv. Und wer wäre das nicht in einer solchen Situation? Und was macht Elkanah? Er kommt nun zu ihr und fragt sie, was ist los? Warum weinst du? Warum isst du nichts mehr? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und aufgrund von dieser Aussage können wir sehen, dass Elkanah nicht gerade Mr. Sensibel ist. Es wirkt ein bisschen so, dass, als ob er die Verzweiflung, die Hannah hat, nicht versteht oder nicht verstehen konnte oder verstehen wollte. Er macht die Lage, in der Hannah sich befindet, nicht besser. Und vielleicht wäre hier an dieser Stelle eine Umarmung besser als Worte. Das habe ich zumindest aus meiner Ehe gelernt. Wir sehen Hannah. Hannah in ihrer schwierigen Situation. Ich denke, jeder von uns hat Momente oder Situationen in seinem Leben, die für ihn ausweglos erscheinen. Und jetzt können wir von Hannah lernen. Jetzt müssen wir auf Hannah blicken und schauen, was sie macht. Denn was macht Hannah? In Vers 9 bis 18 lesen wir, dass sie zur Stiftshütte geht, um zu beten. Und das ist der zweite Punkt, den wir uns heute anschauen. Hannah geht zur Stiftshütte, um zu beten. Der zweite Punkt lautet, die Verzweiflung führt zum Gebet. Die Verzweiflung führt zum Gebet. Wir haben gelesen in Versen 19 bis 18, dass Hannah sich in die Gnade Gottes stürzt. Sie ist in Silo, sie hat diese Reise mitgemacht, diese jährliche Reise für diese Feste, und sie ist verzweifelt. Sie betet und ihre Lippen bewegen sich, aber nichts kommt heraus, also kein Ton. Sie betet innerlich. Sie gießt alles vor dem Herrn der Gnade aus. Und so kannst du dir die Frage stellen, bist du gerade in einer Prüfung oder in einer Versuchung? Hast du irgendwo Probleme in deinem Leben? Du solltest dich davon nicht entmutigen lassen, sondern es im Gebet zum Herrn bringen. Denn das ist genau das, was auch die Hannah macht in ihrer Situation. Wir lesen darüber, dass Hannah ein Gelübde ablegt. Es ist ein Nazirea-Gelübde, ein Gelübde nach 4. Mose, Vers 6. Und weißt du, was sie damit sagt? Ich denke, wenn wir dieses Gelübde verstehen, dann raubt uns das den Atem. Sie sagt, Herr, gib mir einen Sohn. Und weiter, gib mir einen Sohn, dass ich ihn dir zurückgebe. Es ist ein unglaubliches Gebet, und in Vers 11 lesen wir, dass sie sagt, schau auf meine Leiden, erinnere dich an mich und vergiss deine Dienerin nicht. Und sie scheint hier 2. Buch Mose Vers 3 zu zitieren, als Gott sagt, dass er die Leiden seines Volkes in Israel nicht vergisst oder sich ihrer erinnert hat. Herr, du bist die Art von Gott, die auf die Leiden der Seinen schaut. Das ist die Art von Gott, die wir haben. Nun schau auf meine Leiden, hab Mitleid mit mir. Herr, gib mir einen Sohn. Ich gebe ihn dir zurück. Warst du mal in einer Situation, in der du nichts zu verhandeln hattest? Du bist in einem Zustand völliger Verzweiflung. Hanna hat nichts, was sie Gott geben kann, warum er ihr das Kind, damit er ihre Bitte erhört und es ihr das Kind gibt. Sie gründet ihre Bitte allein auf die Gnade Gottes. Was sie will, ist Gnade. Hast du dich jemals in einer Situation befunden, in der du nichts anderes tun kannst, wie zu Gott zu kommen und ihm alles zu nennen und zu ihm zu sagen, Herr, ich verdiene nichts, aber ich will deine Gnade. Hab Erbarmen mit mir, Herr, sei mir Sünder gnädig. Eli ist der Priester und er sitzt auf einem Stuhl. Das hebräische Wort, das eigentlich hier gebraucht wird, ist eher ein Thron. Und ich denke, das ist wichtig, weil Eli ist so eine Art Königsfigur in der Zeit. Und er denkt, Hanna ist betrunken. Es ist so, als ob ein Stachel in ihre Wunde hineingeschlagen wird. Sie kommt in ihrem Gebet vor Gott. Sie ladet alles bei ihm ab, und der Priester beschuldigt sie, betrunken zu sein und das zu lassen. Du kannst dir vorstellen, du bist zum Beispiel an einem heiligen Ort, du bist in der Kirche und du ladest deine Not in der Gebetsstunde ab und dann wirst du beschuldigt von einem Ältesten, natürlich zu Unrecht. Es ist so, als ob Hanna nicht schon genug Ärger hat mit ihrer Kinderlosigkeit. Und dann wird sie auch noch beschuldigt und bekommt Ärger von Eli. Und sie sagt, nein, 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 mein Herr, in meiner Not, in meiner Verzweiflung bete ich zu dem Herrn der Herrscharen. Es ist ein Gebet voller Selbstlosigkeit. Es ist ein Gebet der unvorstellbaren Weihe und der Hingabe, sich den Zielen des Herrn zu unterwerfen. Wirst du diese eine Sache tun? Gib mir einen Sohn und ich gebe ihn dir zurück. Und ich bin mir nicht sicher, ob es in der ganzen Bibel ein solches Gebet noch gibt. Wenn du mal darüber nachdenkst, wofür wir im Allgemeinen beten, dann ist dies ein Gebet, das aus deinem Herzen kommt, das ganz den Zielen Gottes übergeben ist. Hier gibt es keine Bitterkeit im Gebet von Hanna. Du würdest verstehen, wenn Hanna irgendwelche bittere Worte gegen Penina hätte, wenn Hanna ein wenig schnippisch gegen Penina wäre. Du könntest verstehen, wenn Hanna in ihrem Gebet, in dem sie ihr Herz ausgießt, ihre ganzen Schmerzen und ihre Bitterkeit, die sie hat, vielleicht sogar Wut gegen andere Menschen vor Gott bringt. Wir könnten das verstehen, wenn sie es gemacht hätte. So wie es die Psalmisten zum Beispiel gemacht haben. In unserer Bibelstelle finden wir davon nichts. Schau mal in Vers 18. So ging die Frau ihren Weg. Hier spricht der Autor von Hanna, die voller Verzweiflung ins Haus Gottes ging. Und weiter lesen wir Vers 18. Und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher. Und sie sah nicht mehr traurig aus. Und ich würde gerne wissen, was Psychologen oder Psychiater davon halten. Ich würde gerne wissen, denn diese Geschichte zeigt uns, dass wenn du deine Last auf den Herrn legst und das im Glauben tust, dass du dich körperlich veränderst, dass die Last abgelegt wird, diese arme Frau, die uns der Autor beschrieben hat, sie wollte nichts mehr essen, sie war verzweifelt, sie war deprimiert und nun hat sie ein Gegenmittel gegen die Depression ihrer Seele, ihres Geistes und ihres Körpers gefunden. Und zwar, indem sie alles auf den Herrn wirft. Natürlich ist das Thema Depression ein wichtiges und schwieriges Thema und ich will es nicht einfach so abtun. Aber hier in 1. Samuel 1 gibt uns der Herr eine sehr wichtige Lektion. Es ist eine Lektion, die Hanna lernen musste und es ist eine Lektion, die du lernen darfst und auf dich anwenden kannst. Es geht hier darum, um die Fragen, wem dienst du? Wofür lebst du? Was ist es, was dich letztendlich antreibt? Wem du dich gewidmet hast. Das führt uns zum dritten Punkt. Das Gebet führt zum Frieden und zur Zuversicht auf Gottes Wirken. Der dritte Punkt. Das Gebet führt zum Frieden und zur Zuversicht auf Gottes Wirken. nach dem Gebet geht Hannah weg. Und es ist so, als ob alles gut in ihrem Leben ist. Vor diesem Gebet drehte sich im Leben Hannas alles darum, ein Kind zu haben. Um jeden Preis wollte sie ein Kind haben. Ihr Leben war danach ausgerichtet. Ihr Wunsch, ihr Verlangen, ihr größtes Bestreben war, ein Kind zu haben. Aber nachdem sie sich Gott anvertraut hatte, lernte sie eine wichtige Lektion. Und zwar das Leben zur Ehre Gottes. Ihr Ziel war es, jetzt zur Ehre Gottes zu leben. Sie hat zwar nicht den ganzen Willen Gottes gekannt. Sie hat nicht verstanden, dass das Kind, das sie bekommen würde, es Samuel sein wird. Der letzte Richter und Prophet. Sie hat das große Bild Gottes nicht gesehen. In dieser Erlösungsgeschichte haben sie verstanden, dass das Ziel, der Hauptgrund ihres Lebens ist, Gott zu verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen. Zur Ehre Gottes zu leben, egal unter welchen Umständen. Sende die schlimmsten Umstände, solange du die Herrlichkeit dafür empfängst. Das hat Hannah verstanden. Thomas Watson sagte zu dem Thema folgende Worte: Herr, ich begnüge mich damit, ein Verlierer zu sein, wenn du ein Gewinner bist. Ich bin zufrieden, weniger Gesundheit zu haben, wenn ich mehr Gnade habe und du mehr Ruhm. Sei es Nahrung oder bittere Medizin, wenn nur du es mir gibst. Herr, ich wünsche das, was am meisten zu deiner Ehre beiträgt. Und als Hannah dieses Thema verstanden hatte, da lernte sie etwas über die biblische Freude. Wenn du die Antwort auf die erste Frage im Katechismus verstehst, die wir in unseren Handouts heute haben, dass das Hauptziel, dass der Zweck darin besteht, Gott zu verherrlichen und ihn zu genießen, sich an Gott zu erfreuen für immer. Wenn du das verstehst als Kind Gottes, dann hast du etwas Wichtiges in deinem Leben verstanden. Und in diesen letzten Versen zeigt uns der Autor, dass das Hannah erkennen durfte: Gottes Absichten sind größer als ihre. Sie war in Schwierigkeiten, doch sie schüttelt ihr Herz und ihre Seele vor dem Herrn der Herrscharen aus. Aber sie kommt zu dem Punkt, an dem sie erkennt, Gottes Absichten, Gottes Ziele sind größer als ihre. Doch wenn du Trauer und Schmerzen erleidest, auch wenn du in der Not oder wenn die Not in deinem Leben unerträglich scheint, sollst du nicht ängstlich sein, sollst nicht außer dir sein, sondern auf die Vorsehung Gottes warten. Gott ist sich bewusst, wenn die Zeit da ist, deine Leiden zu beseitigen. Es war nicht Hass oder Abscheu, dass Gott den Schoß von Hannas schloss, sondern um uns die Türen zu öffnen zu den Werten, die diese Frau hatte. Um den Reichtum ihres Glaubens, damit wir den Reichtum ihres Glaubens erspähen, ja erkennen können. Deswegen hat er sie unfruchtbar gemacht, um sie fruchtbar zu machen, dass wir seine Gnade sehen können. Sie sagt in den letzten Versen, dass erst wenn Samuel entwöhnt ist, sie ihn Gott opfert oder Gott gibt. Und damals, oder zu der damaligen Zeit, waren die Kinder so etwa 3 bis 4 Jahre, wenn sie entwöhnt waren. 3 bis 4 Jahre hat es gedauert, bis eine Frau ein Kind abgestillt hatte, oder dann hat sie es abgestillt, und dann konnte das Kind eigentlich nicht selbstständig, aber es konnte überleben. Ich denke, es wäre, oder einige Ausleger sagen, wenn Hannah weiter jedes Jahr gegangen wäre zu diesen Opfermalen, dass es für sie schwierig gefallen wäre, irgendwann mal Samuel abzugeben, weil sie ihn jedes Jahr mal mitgenommen hätte, bis sie ihn entwöhnt hat. Manche sagen auch, dass dadurch ihr Gelübde, das sie Gott gegeben hat in diesem Gebet, nicht als ernst angesehen wurde, weil jedes Mal, wenn sie zum Tempel eigentlich kommt und ihn hätte abgeben sollen, sie ihn wieder mitnimmt. Doch wir kennen das Ende der Geschichte. Wir wissen, dass Hannah ihr Gelübde erfüllt hat. Und vielleicht gibt es Menschen, und ich würde es verstehen, wenn du denken würdest, wie kann eine Mutter ein 3- bis 4-jähriges Kind abgeben? manchmal ist es so, dass wir die Bibel als Märchen betrachten, dass es gar nicht wahr ist. Aber wir dürfen die Bibel oder wir müssen die Bibel als wahres Buch lesen. Wie kann eine Mutter einen drei- bis vierjährigen Jungen mit Eli, mit Hophni und Phinehas, und wir lesen weiter im Samuel-Buch, dass es gerade nicht die besten Menschen waren, sie diesen Männern übergeben, sie nach Silo bringen und den Rest des Lebens dort zu lassen? Und die Antwort ist einfach: Sie hat ein Gelübde Gott gegeben. Damals war ein Gelübde etwas Festes, was eingehalten wird. In unserem 21. Jahrhundert machen wir Versprechen, machen wir Gelübde. Wir halten sie meistens gar nicht ein, weil wir sehen Menschen, die das nicht einhalten. Aber damals war ein Gelübde, ein Versprechen etwas, das eingehalten werden sollte. Natürlich auch in unserer Zeit. Und Hannah wusste, dass ein Gelübde eingehalten werden sollte. Sie gab das Gelübde ab, dass Samuel ein Nazirer sein sollte. Das Nazirer-Gelübde, wo wir in 4. Mose finden. Und Dr. Liegen Duncan predigte einmal über das 4. Buch Mose, gerade über dieses Gelübde, und er sagt folgende Worte: Nazirer liefern ein alttestamentliches Bild davon, was jeder Schüler des Neuen Testaments sein sollte. Der Nazirer ist ein Bild von jemandem, der sich um die Dinge kümmert, die Gott betreffen. Jemand, der sich darum bemüht, das Königreich Gottes voranzubringen. Der Nazirer ist ein Bild von jemandem, der Gott geweiht ist, der Gott ergeben ist, der dem Dienst Gottes übergeben wird. Als Nazirer ist er dazu bestimmt, ein gottesfürchtiger Mensch zu sein. Das ist es, was Hannah für seinen ersten Sohn wollte. Sie wollte, dass ihr Sohn ein gottesfürchtiger Mann wird. Sie war bereit, alles zu tun, damit dieser 3- bis 4-jährige Junge ein Sohn nach dem Wort Gottes wird. Und ich frage mich heute, worauf arbeiten wir als Eltern mit unseren Kindern hin? Worauf arbeitest du mit deinen Kindern hin? Was ist es, was du für sie willst? Was ist deine Hauptsorge, wenn es um deine Kinder geht? Bist du bereit, harte Opfer zu bringen, Opfer dieser Welt, um sicherzustellen, dass dein Kind gottesfürchtig unterwiesen wird, auf dem Weg der Gerechtigkeit ausgebildet wird? Denn das ist genau das, was Hannah für ihr Kind wollte. In diesem ersten Buch Samuel, das wir gerade begonnen haben, hat uns Gott eine gottesfürchtige Frau vor Augen gemalt. Und wir können vorstellen, wie ihr aufopferndes Gebet oder ihre Hingabe, ihre Ziele sich verändert haben. Zu sagen: Herr, gib mir, damit ich es dir wieder geben kann oder zurückgeben kann. Und dieses biblische Thema oder diese Stelle eben darüber, dass Gott einen unfruchtbaren Schoß segnet und es fruchtbar macht, macht noch einen anderen wichtigen Punkt deutlich. Und zwar, dass die menschlichen Fähigkeiten, die menschlichen Leistungen, dass sie nichts bringen, denn Gott ist es, der wirkt. Gott rettet aus Gnade heraus. Gott lässt einen unfruchtbaren Schoß wieder fruchtbar sein. Gott lässt ein totes Herz wieder zum Leben erwecken. Gott gibt den Glauben. Gott ruft sein Volk auf. Gott ruft dich dazu auf, der menschlichen Weisheit nicht zu vertrauen, gerade angesichts von menschlichen Versagen nicht zu verzweifeln, sondern Gott zu vertrauen, der den Toten Leben schenkt und Erlösung gibt. Hannas Leiden, wie wir sie gelesen haben, sowie deine Leiden, sind dazu da, dass du im Glauben zu Gott kommst. Ihre Schwächen von Hannah, ein Aufruf an die Treue Gottes. Die Trauer von Hannah war ein Aufruf, nach Gottes Gnade zu suchen. Und genauso will ich dich heute auffordern: Suche nach der Gnade Gottes. Tue Buße für deine Sünden und glaube daran, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist. Gott der Gnade und der Gott der Barmherzigkeit wird dich von deinen Sünden befreien und dir Gnade schenken. Denn er allein schenkt ewiges Leben in Jesus Christus. Er allein schenkt den Glauben zum ewigen Leben. Bei Gott allein findest du Gnade und Friede für deine müde Seele. Ich möchte mit dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 8 bis 9 schließen. Und dann lasst uns ins Gebet kommen. Epheserbrief Kapitel 8, Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Amen.